An Ostern machen sich viele Menschen gegenseitig Geschenke. Hin und wieder reden sie dann auch über das Ostergeschenk. Manche Leute denken dabei an Eier oder an Schokolade, an sehr viel Schokolade oder noch mehr Schokolade. Das mögen zwar Ostergeschenke sein, aber es ist nicht das Ostergeschenk. Es ist nicht das Ostergeschenk, um das es mir heute geht. Denn Eier und Schokolade und Schokoladeneier sind nicht das Beste an Ostern. Ostern ist nämlich ein sehr großzügiges Fest. An der Stelle müssen wir bedenken, dass meine heutige Predigt eigentlich schon am Freitag begann. Denn es kann keinen Sonntag ohne Freitag geben. Den Ostersonntag könnte und würde es ohne den Karfreitag nicht geben. Denn jedes Geschenk, zumindest jedes Geschenk, das wirklich ein Geschenk ist, hat jemanden etwas gekostet. Es mag Zeit sein, es mag Geld sein, aber es hat auf jeden Fall seinen Preis. Bevor Jesus von den Toten auferweckt werden konnte, musste er sterben. Bevor wir das Geschenk der Erlösung annehmen können, muss eine Schuld beglichen werden. Damit ein Opfer annehmbar ist, muss derjenige, der es darbringt, einen Preis zahlen. Ohne einen Preis wäre es vielleicht eine nette Geste, aber kein Opfer. Und genau das war die Botschaft vor 2 Tagen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht sage, das habe ich vor 2 Tagen gepredigt, denn es war zwar meine Predigt, aber Thorsten ist ja eingesprungen und hat sie gehalten. Aber das war die Botschaft vor 2 Tagen, als es darum ging, was der Karfreitag den Vater, den Sohn, Petrus und die Menschen von Jerusalem gekostet hat. Sie alle mussten zahlen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und das war am Freitag. Und heute ist Sonntag. 2 Tage zuvor lag die Welt im Dunkeln. Pontius Pilatus, der römische Statthalter, der Palästina im Auftrag des römischen Kaisers regierte, er ließ Jesus Christus, den Sohn Gottes, kreuzigen. Aber was hatte Jesus verbrochen? Er hatte den religiösen Machthabern seiner Zeit nicht gefallen. Er hatte den Status quo bedroht, indem er von Gnade und Vergebung sprach und davon, dass Menschen eine persönliche Beziehung zu Gott haben können. Er hatte die fehlgeleiteten Leiter des Judentums korrigiert, eines Judentums, das den Sinn von Gottes Geboten nicht verstanden hatte. Und das brachte ihn ans Kreuz. Und als Jesus am Kreuz starb, starben auch die Hoffnungen und Träume derer, die ihm folgten. 3 Jahre lang waren die Jünger ihm gefolgt und hatten sich an jedes seiner Worte gehalten, oder zumindest es versucht, weil sie in Jesus das Versprechen einer besseren Welt sahen. Doch am Freitag starben alle ihre Träume, zusammen mit Jesus, der dort am Kreuz hing. Aber das war am Freitag und heute ist Sonntag. Im Markus-Evangelium finden wir den Bericht über das, was am frühen Sonntagmorgen geschah. Und dabei muss uns klar sein, dass Markus in seinem Evangelium das aufschrieb, was Petrus ihm weitergegeben hat. Also so gesehen finden wir in Markus 16 den Bericht des Petrus über die Geschehnisse an diesem glanzvollen Ostermorgen. Und ich lese aus Markus 16 die Verse 1 bis 7. Also Markus 16, Verse 1 bis 7. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da, die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Vielleicht erinnert ihr euch daran, was an diesem schrecklichen Freitag nach Jesu Tod mit seinem Leichnam geschah. Am Ende des Tages, als sichergestellt war, dass er auch wirklich tot war, wurde er vom Kreuz abgenommen. Ein wohlhabender Christ stellte sein eigenes Felsengrab zur Verfügung, wodurch Jesus schließlich in das Grab von diesem Josef von Arimathäa gelegt wurde. Das Grab wurde mit einem schweren Stein verschlossen, und damit Jesu Leichnam nicht einfach heimlich gestohlen wurde, wurden römische Soldaten davor postiert. Das war das Ende des Freitags. Und weil das Ende des Freitags den Beginn des Sabbats bedeutete, war keine Zeit, sich wirklich um den Leichnam Jesu zu kümmern. Und deshalb lesen wir nun in unserem Text von drei Frauen, die nach dem Sabbat so schnell wie möglich zum Grab zurückkehrten, um ihrem Freund die letzte Ehre zu erweisen. Sie wollten dorthin, um seinen Leichnam zu waschen und ihn mit dem nach dem Brauch vorgeschriebenen Öl zu salben. Es ist interessant, dass im Johannesevangelium erwähnt wird, dass Nikodemus bereits Myrrhe und Aloe zu Jesu Leichnam dazugelegt hatte. Also so ganz ohne irgendwas war Jesus dort nicht. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Myrrhe in den Evangelien zum ersten Mal erwähnt wird, als die Weisen aus dem Morgenland dem neugeborenen Jesus ihre Gaben überreichten. Es scheint also, dass die Myrrhe dazu bestimmt war, sowohl eins der ersten als auch eins der letzten Geschenke für Jesus zu sein. Keine Ahnung, ob das was bedeutet, vielleicht predige ich da irgendwann mal drüber. Jedenfalls begann der Auferstehungssonntag als ein Tag der Großzügigkeit. Welche Großzügigkeit sehen wir hier? Nun, wir sehen die Großzügigkeit der Frauen, als sie früh aufstanden, um so schnell wie möglich zum Grab zu gehen und sich um die sterblichen Überreste ihres Freundes zu kümmern. Früh aufstehen, das ist für manche von euch auch eine Schwierigkeit, ne? Das war großzügig von den Frauen. Wir sehen die Großzügigkeit der Frauen, die ihr eigenes Geld einsetzten, um das Salböl zu kaufen. Das sehen wir am Anfang unseres Textes. Sie kauften es selbst. Und wir sehen die Großzügigkeit der Frauen, die sie dazu brachte, mit einem Mann identifiziert zu werden, der zum Ketzer erklärt und als Verräter an Rom gebrandmarkt worden war. Übrigens etwas, wozu der große Petrus zwei Tage vorher nicht in der Lage war. Das war großzügig von den Frauen. Und da waren sie nun, früh am Sonntagmorgen, und wurden nicht von einem mit einem Stein versiegelten und von römischen Soldaten bewachten Grab begrüßt, sondern von einem offenen Grab mit einem Boten Gottes. Und die Botschaft des Boten, wir lesen in Vers 6, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Was für eine Botschaft. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Noch am Freitag haben wir darüber nachgedacht, welch großer Preis an diesem Tag gezahlt werden musste. Aber das war Freitag und heute ist Sonntag. Und am Ostersonntag wird nicht bezahlt, sondern beschenkt. Gehen wir zurück zu der Schriftstelle, mit der wir vor zwei Tagen begonnen haben. Nämlich Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das Schlüsselwort in diesem Vers ist gab. Jesus wurde nicht vom Vater genommen, der Sohn wurde nicht vom Vater gefordert, der Vater gab seinen Sohn. Freiwillig. Aber warum? Nun, die Bibel ist eindeutig darin, wozu wir Menschen auf der Erde sind. Wir wurden alle geschaffen, um eine Beziehung zu unserem Schöpfer zu haben. Das war von Anfang an der Plan. Aber am Anfang entschied sich die Menschheit, diese Beziehung abzulehnen. Und damit war das Muster vorgegeben. Manchmal frage ich mich ganz ehrlich, warum wir überhaupt einen freien Willen haben. Wäre es nicht viel einfacher für uns, wenn wir nicht sündigen könnten, wenn wir uns nicht dafür entscheiden könnten, das Falsche zu tun? Wäre das nicht eigentlich für alle Beteiligten viel besser? Wir würden nicht sündigen und Gott hätte seinen Sohn nicht hergeben müssen. Da hätten doch eigentlich alle gewonnen, oder? Das ist eben dieses zweischneidige Schwert des freien Willens. Wir alle, wir wollen die Möglichkeit haben zu tun, was wir wollen. Wir wollen nur nicht die Konsequenzen dafür tragen. Im Fall der Ablehnung Gottes sind die Konsequenzen klar. Ewige Trennung von Gott, weil wir ihn abgelehnt haben. Aber wie können wir die Kluft zwischen uns und einem vollkommenen Gott überbrücken? Gar nicht. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Und deshalb wurde der Preis dafür bezahlt, als Gott seinen Sohn gab. Darüber haben wir am Freitag nachgedacht, als wir gesehen haben, dass Gott eben seinen Sohn gab. Die Dreieinigkeit und das Wesen Gottes ist und bleibt für uns ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das wir vielleicht verstehen werden, wenn wir eines Tages tot und wieder lebendig sind. Wie kann der eine Gott in drei Personen existieren? Wie kann es einen Sohn geben, der schon immer da war? Wenn ihr das nicht verstehen könnt, dann ist das in Ordnung. Dann geht's euch genauso wie mir und vielen anderen Christen, die bereit sind zuzugeben, dass sie nicht allwissend sind. Der Kirchenvater Augustinus von Hippo hat daher über dieses Thema gesagt, wer die Dreieinigkeit leugnet, verliert seine Seele. Wer versucht, die Dreieinigkeit zu erklären, verliert seinen Verstand. Und ich glaube, damit hat er recht. Wir können Gott nicht verstehen. Und wir können die Dreieinigkeit nicht verstehen. Aber letztlich müssen wir das auch gar nicht. Das, was wir verstehen müssen, ist einfach nur, dass das, was Gott gegeben hat, er selbst war. Das ultimative Geschenk, um ein Volk zu erlösen, das ihn abgelehnt hat. Das hat uns Gott geschenkt, als er seinen Sohn verschenkt hat. Wenn wir an Karfreitag denken und an all das, was an diesem Tag geschah, stellen wir uns vor, wie Jesus vom Tempel zu Pilatus, von Pilatus zu Herodes, von Herodes wieder zurück zu Pilatus geschleppt wurde. Jesus wurde gezwungen, sein Kreuz zu tragen. Er verlor seine Freiheit und sein Leben durch die Laune eines wankelmütigen Statthalters, der den rachsüchtigen und egoistischen Wünschen der religiösen Juden nachgab. Aber lange bevor Jesus gekreuzigt wurde, bevor Jesus im Garten Genezareth verhaftet wurde und bevor Judas entschied, ihn zu verraten, sagte Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 10, Vers 17, "Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme." Jesus sagte nicht, dass ihm sein Leben genommen würde. Er sagte, er würde sein Leben lassen. Er hat sich von sich aus geopfert. Ein Opfer ist nicht etwas, das genommen wird, sondern etwas, das gegeben wird. Es war Mahatma Gandhi, der zu Recht sagte, die Mäuse, die sich hilflos zwischen den Zähnen der Katzen befinden, erwerben keinen Verdienst durch ihr erzwungenes Opfer. Warum hatte Gandhi damit recht? Nun, weil es kein freiwilliges Opfer ist, wenn eine Maus von einer Katze gefressen wird. Das ist kein Opfer. Aber bei Jesus war es kein erzwungenes Opfer. Er war nicht wie eine Maus, die von einer Katze gefangen wurde. Hört mal auf das, was Jesus in Johannes 10, Vers 18 dann gesagt hat, also einen Vers später. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Habt ihr das verstanden? Jesus sagte, ich opfere mich freiwillig. Ich lege mein Leben freiwillig nieder. Und dann sagte er, dass er es sich später wieder zurückholen würde. Später sollte Johannes, einer der engsten Freunde Jesu, dies nochmal bekräftigen, als er in 1. Johannes 3, Vers 16 an die Christen damals schrieb, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Jesus gab sein Leben für uns. Es wurde ihm nicht genommen. Er hat es gegeben. Er hat es verschenkt. Vielleicht denkst du jetzt, aber als sie kamen, um ihn zu verhaften, hatte er da wirklich eine Wahl? Als sie ihn zum hohen Priester brachten, der ihn zu Pilatus schickte und der ihn dann zur Kreuzigung verurteilte, wo war das seine Entscheidung? Vielleicht erinnert ihr euch, dass Petrus bei der Verhaftung Jesu ein Schwert ergriff und versuchte, die Soldaten abzuwehren. Diese Soldaten, die Jesus verhaften wollten. Dabei schnitt er einem Mann ein Ohr ab. Das war ein Versehen. Das war ein Missgeschick. Petrus hatte niemals die Absicht, diesem Mann das Ohr abzuschneiden. Nein, er wollte ihm den Kopf abschlagen. Der hat einfach nicht getroffen. Aber Jesus bückte sich, hob das Ohr auf und befestigte es wieder da, wo es hingehörte. Das ist doch irgendwie cool, oder? Aber eigentlich, also jetzt mal ganz im Ernst, eigentlich wäre es doch noch viel cooler gewesen, wenn Petrus richtig getroffen hätte, den Kopf abgeschlagen hätte und Jesus den Kopf wieder an die richtige Stelle gesetzt hätte, oder? Ich meine ja nur. Aber egal. Dann sagte Jesus zu Petrus, er solle sein Schwert weglegen. Und er machte dann diese bemerkenswerte Aussage aus Matthäus 26, Vers 53. Er sagte dort, oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Eine römische Legion umfasste in der damaligen Zeit bis zu 6000 Soldaten. Jesus sagte also, dass der Vater auf sein Wort hin 72.000 der stärksten und gefährlichsten Engel schicken würde, die die Welt je gesehen hätte. Und damit wäre die Angelegenheit erledigt gewesen. Aber er verzichtete darauf. Freiwillig. Bis zum Ende hätte Jesus dem Geschehen Einhalt gebieten können. Noch am Kreuz hätte er das alles beenden können. Aber er tat es nicht. Er war keine hilflose Marionette oder Spielfigur. Er gab sein Leben für uns. Freiwillig. Als Geschenk. Und wenn die Geschichte damit geendet hätte, mit dem Vater, der seinen Sohn gibt, und dem Sohn, der sein Leben gibt, dann wäre das eine gute Geschichte gewesen. Aber mehr auch nicht. Denn das war am Freitag. Aber heute ist Sonntag. Ihr seht, der Preis wurde am Freitag bezahlt. Aber die Geschenke wurden am Sonntag ausgepackt. Am Freitag wurde der Leichnam Jesu in ein Grab gelegt. Und alles, was er gesagt und getan hatte, wurde mit ihm begraben. Aber das war eben nicht das Ende. Gehen wir zurück zu Markus 16. Die Frauen kamen also zum Grab und erwarteten, dass es versiegelt sei. Aber stattdessen stand es offen. Und wir lesen in Markus 16, Vers 5 und 6. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. An diesem Punkt wurde das Geschenk offenbart. Bis zu diesem Moment hatte der Vater seinen Sohn verloren und der Sohn hatte sein Leben verloren. Bis zu diesem Moment wurde nur bezahlt. Aber die Auferstehung ist der Beweis für das Geschenk. Jetzt fragst du vielleicht, aber was hat das denn mit mir zu tun? Ja, sehr viel natürlich. Und wir sehen das, wenn wir uns nochmal an Freitag zurückerinnern. Wir haben am Freitag darüber nachgedacht, wie Petrus seinen besten Freund verraten hat. Nur wenige Stunden vor Jesu Verhaftung hatte er noch versprochen, ihn niemals zu verleugnen und sogar für ihn zu sterben. Aber Jesus hatte nie von Petrus verlangt, für ihn zu sterben. Nur für ihn zu leben. Doch als es hart auf hart kam, war Petrus zu beidem noch nicht bereit. Nach Jesu Verhaftung hatte Petrus dreimal die Gelegenheit, für ihn einzutreten. Dreimal wurde er nach der Beziehung zu seinem Freund Jesus gefragt. Und dreimal leugnete er, dass er seinen Freund überhaupt kannte. Bei seiner dritten Verleugnung drehte sich Jesus zu ihm um. Und Petrus blickte in die Augen des Mannes, den er gerade verleugnet hatte. Uns wird berichtet, dass Petrus in diesem Moment am Boden zerstört war. Und ich denke, wir alle können uns das ganz gut vorstellen. Wie konnte Jesus ihm jemals vergeben? Wie konnte er jemals wieder eine Beziehung zu Jesus herstellen? Und wie könnte er jemals wieder mit gutem Gewissen in den Spiegel blicken? Aber sehen wir nochmal zurück, gehen wir nochmal zurück zu Markus 16. In Markus 16, Vers 7 lesen wir die Worte, die der Engel an die Frauen richtete. Und er sagte dort: Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Ist es euch aufgefallen? Der Engel sagte nicht einfach: Geht und sagt es seinen Jüngern. Nein. Stattdessen fügte er und Petrus hinzu. Geht hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus. Aber warum? Petrus gehörte doch zu den Jüngern. Dann war das doch völlig überflüssig, oder? Nun, für einen war das nicht überflüssig. Für Petrus. Und deshalb war ihm dieses kleine Detail so wichtig. Es war ihm so wichtig, dass er Markus gesagt hat, schreibt das mit in das Evangelium rein. Das ist ganz wichtig. Petrus, auch Petrus, sollte die gute Nachricht hören. Und wie reagierte er darauf? Nun, als die Jünger hörten, dass das Grab leer war, sprang Petrus auf und rannte dorthin. Dabei gab es ein regelrechtes Wettrennen. Denn auch Johannes sprang auf und rannte zum Grab. Und bis in alle Ewigkeit werden wir Christen wissen, dass Johannes schneller war als Petrus. Aber Petrus war derjenige von den beiden, der es wagte, in das Grab hineinzugehen und sich von dem leeren Grab zu überzeugen. Diese beiden Worte und Petrus waren wichtig für Petrus, weil er dadurch erfuhr, dass Jesus ihm vergeben hatte. Aber sie sind auch wichtig für jeden von uns, der schon mal das Gefühl hatte, versagt zu haben. Das Gefühl, dass wir unser christliches Zeugnis vermasselt haben. Das Gefühl, dass wir Jesus durch unser Reden oder unser Handeln verleugnet haben. Vielleicht war der eine oder andere von uns schon mal an dem Punkt, an dem er sich gefragt hat, wie er Jesus jemals wieder in die Augen blicken kann. Vielleicht bist du auch jetzt gerade an dem Punkt. Dann ist das eine wirklich wichtige Stelle für dich. Denn wie bei Petrus bietet Jesus auch dir das Geschenk der Vergebung an. Es geht nicht darum, ob Jesus uns vergeben kann oder nicht. Das kann er und das will er auch. Das steht außer Frage. Es geht darum, ob wir uns selbst vergeben können oder nicht. Es geht darum, ob du dir vergeben kannst, nachdem es Jesus schon lange getan hat. Jesus hat Petrus vergeben. Und Jesus vermittelte Petrus hier, dass er ihm nicht nur vergeben hatte, sondern dass er auch an ihn glaubte. Und dass da noch größere Tage vor ihm liegen würden. Jesus war da, um Petrus wieder auf die Beine zu helfen. Erinnert euch mal daran, wie Petrus Jesus auf dem Wasser gehen sah. Und auch auf dem Wasser gehen wollte. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich. Petrus stieg aus dem Boot und als er durch den Sturm hindurch auf dem Wasser auf Jesus zuging, geriet er in Panik und begann zu sinken. Aber Jesus streckte seine Hand aus und rettete Petrus. Erinnert ihr euch dran? Jesus nahm sich Zeit, den sinkenden Petrus zu retten, bevor er den zweifelnden Petrus zurechtwies. Erst helfen, dann sagen, was du falsch gemacht hast. Könnten wir vielleicht auch ab und zu mal lernen. Aber genauso macht er es auch hier. Bevor Petrus getadelt wurde, wurde er gerettet. Johannes berichtet in seinem Evangelium davon, dass Jesus Petrus eines Tages zur Rede stellte. Jesus fragte Petrus dann dreimal, ob er ihn wirklich liebte. Und dreimal bestätigte Petrus seine Liebe zu Jesus. Aber bevor Jesus Petrus aufforderte, seine Liebe zu ihm zu bekräftigen, bekräftigte er seine Liebe zu Petrus, als er ihm vergab. Geht und sagt den Jüngern und Petrus. Und wenn du das Gefühl hast, dass du es versaut hast, dass du Jesus nie wieder gegenübertreten kannst, dann musst du das wissen. Dann musst du wissen, dass Jesus den Tod, als er ihn besiegte, für dich besiegt hat. Er hat es für dich getan, weil er dir vergeben will. Aber das war nicht das einzige Geschenk, das Jesus machte. Letzten Sonntag war Palmsonntag. Eine Sache, die an Palmsonntag geschah, war, dass Jesus über Jerusalem weinte. Jesus weinte über Jerusalem. Er weinte über diejenigen, die ihn ablehnen würden und die die Wahrheit seiner Botschaft zurückweisen würden. Und es sah so aus, als gäbe es keine Zukunft für die Menschen, für diese Menschen in Jerusalem. Was hatten die Leute in Jerusalem geschrien, als sie Jesus kreuzigen wollten? Wisst ihr das? Wir lesen ihre schockierenden Worte in Matthäus 27, Vers 24 und 25. Und dort heißt es: Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an seinem Blut. Seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wie gesagt, es sah so aus, als gäbe es keine Zukunft mehr für die Menschen in Jerusalem. Und wenn wir das hier so lesen, dann muss man schon fast sagen, irgendwie auch zu Recht, wenn die schon sowas sagen. Dein Blut oder sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Haben sie es selbst versaut, oder? Aber hört auf die Verheißung, die Jesus den Jüngern gab, bevor er zum Vater zurückkehrte. Wir lesen nämlich in Apostelgeschichte 1, Vers 8: Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Bei der Kreuzigung mag Jerusalem Jesus abgelehnt haben, aber Jesus hatte Jerusalem noch nicht aufgegeben. Und so wurde Jerusalem mit der Auferstehung Jesu Hoffnung für die Zukunft gegeben. Als Jesus am Palmsonntag über Jerusalem weinte, weinte er über alle, die seine Botschaft und seine Wahrheit ablehnten. Aber nichtsdestotrotz gab er Jerusalem nicht auf. Und genauso hat er diejenigen nicht aufgegeben, die heutzutage ihn und seine Botschaft ablehnen. Zumindest noch nicht. Petrus erinnerte die Gemeinde vor 2000 Jahren an diese Realität, als er in 2. Petrus 3, Vers 9 schrieb: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Jesus wünscht sich, dass jeder zur Buße findet, auch die Leute in Jerusalem. Und wir müssen nicht sehr weit in der Apostelgeschichte lesen, um zu sehen, wie der Heilige Geist die Apostel bevollmächtigte und wie Petrus, der Jesus verleugnet hatte, nun predigte und buchstäblich Tausende von Menschen in Jerusalem zu Jesus fanden. Und die Botschaft, die Petrus den Menschen in Jerusalem verkündete, war: Gott hat seinen Sohn gesandt, ihr habt ihn getötet, jetzt sagt gefälligst, dass es euch leid tut. Also ihr könnt das in der Pfingstpredigt nachlesen, das ist so ungefähr das, was er gesagt hat. Gefälligst hat er nicht geschrieben, glaube ich. Jesus gab Jerusalem nicht auf, sondern machte den Menschen dort ein großzügiges Geschenk. Er schenkte ihnen Hoffnung. Und wie tat er das? Indem er ihnen die Gemeinde schenkte. Die Gemeinde, die in Jerusalem geboren wurde. In Matthäus 16, Vers 18 hatte Jesus Folgendes über Petrus und die Gemeinde gesagt. Er hatte gesagt: Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Was für ein großzügiges Geschenk. Aus der Großzügigkeit von Ostern wurde die Gemeinde geboren. Und Großzügigkeit ist seit 2000 Jahren das Vermächtnis der Gemeinde. Von Anfang an folgte die Urgemeinde dem Beispiel Jesu und kümmerte sich um die Geringsten. Das ist es, woran uns Jesu Halbbruder Jakobus erinnert, als er in Jakobus 1, Vers 27 schreibt: Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Jesus schenkte uns die Gemeinde. Und die Gemeinde soll Jesu Großzügigkeit weiterschenken. Und die Christen haben es verstanden. Also zumindest einige. Seit der Geburt der Gemeinde sehen wir, wie sich die Anhänger Jesu um die Witwen und Waisen, um die Kranken und Verachteten kümmern. Die Geschichte hat die Großzügigkeit derer aufgezeichnet, die dem auferstandenen Jesus folgten, die Krankenhäuser und Waisenhäuser gebaut haben, die sich um die Hungernden und Vertriebenen gekümmert haben. Und auch heute noch stehen bei Katastrophen christliche Hilfsorganisationen, die von christlichen Gemeinden finanziert werden, an vorderster Front. Und damit reagieren sie auf die Großzügigkeit von Ostern. Zum Schluss bleibt nun die Frage: Wie reagierst du auf das Geschenk der Auferstehung? Vielleicht musst du wie Petrus erkennen, dass Jesus dich nicht aufgegeben hat. Auch wenn du das Gefühl hast, dass du ihn aufgegeben hast. Auch wenn du das Gefühl hast, dass du alles vermasselt hast. Er hat dich nicht aufgegeben. Dann nimm das Geschenk an und genieße ganz neu die Beziehung, die du zu Jesus haben kannst. Oder vielleicht geht es dir wie den Bewohnern von Jerusalem, die Jesus ablehnten und ihn ans Kreuz nageln ließen. Dann denk dran, dass Jesus Jerusalem nicht aufgegeben hat. Denn genauso hat er auch dich nicht aufgegeben. Du hast noch die Chance. Lass dich von dieser Großzügigkeit erfüllen. Und gib sie anderen weiter. Gib Gottes Großzügigkeit an andere weiter. Der Vater hat seinen Sohn verschenkt und der Sohn hat sein Leben verschenkt. Und wenn du dich fragst, was dir das bringt, kann ich dir nur sagen, sehr, sehr viel. Denn letztlich bringt dir das nicht nur Vergebung und Hoffnung, sondern ein Leben, das wirklich lebenswert ist. Vor ungefähr 50 Jahren hat William Gaither das großzügige Ostergeschenk wunderschön in einem Lied namens Because He Lives zusammengefasst. Und er schreibt dort im Refrain: Weil er lebt, kann ich mich der Zukunft stellen. Weil er lebt, ist alle Angst weg. Weil ich weiß, dass er die Zukunft in seiner Hand hat, ist das Leben lebenswert. Nur weil er lebt. Das ist das großzügige Geschenk von Ostern. Das Geschenk, das an Karfreitag bezahlt wurde. Aber Christus ist nicht nur gestorben. Christus ist auferstanden. Amen.